Wer Hilfe sucht, Hilfe sucht. Hilfe sucht! Fang an, hör auf. Kostenlose anonyme Beratung. www.suchthotline.info. Gefördert durch die Landeshauptstadt München.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der Suchthotline München. Falls Sie uns noch nicht kennen, die Suchthotline gibt es nun schon seit 40 Jahren und wir beraten rund um die Uhr Menschen mit Suchtproblemen und ihre Angehörigen. Unter der Nummer 089 28 28 22 erhalten wir jedes Jahr über 7000 Anfragen. In den Beratungen geht es nicht um die schnelle Lösung, sondern um ein gemeinsames Suchen nach einem Weg in eine bessere Zukunft. Mein Name ist Patricia Koop und ich nehme Sie heute mit hinter die Kulissen der Suchthotline. Wer als ehrenamtlicher Mitarbeiter Betroffene oder ihre Angehörigen am Telefon berät, wird nicht einfach so auf die Allgemeinheit losgelassen, sondern durchläuft vorher eine gut zweimonatige Ausbildung. Ungefähr alle 1,5 Jahre werden neue Ehrenamtliche rekrutiert. Gerade ist ein solcher Ausbildungskurs zu Ende gegangen. Was genau sind die Inhalte und wie erleben die Teilnehmer den Kurs? Angegliedert ist die Hotline an die Suchtberatungsstelle Teil 19 am Harras hier in München. Deren hauptamtliche Mitarbeiter übernehmen verschiedene Module, aus denen der Kurs aufgebaut ist. Meine Kollegin Birgit von Malzahn hat sich diese Module erklären lassen. Um zu erfahren, was man als Teilnehmer in dem Kurs so erlebt, habe ich meine neuen Kolleginnen Corinna und Ursula zu mir ins Studio eingeladen. Hallo Corinna, hallo Ursula, schön, dass ihr da seid.
Hallo Patricia, wir freuen uns.
Zunächst einmal, wie hat euch denn der Kurs gefallen?
Ja, dann fange ich mal an. Also es war total interessant, es war ganz viel Neues dabei, es war eine super Gruppe, also wirklich eine schöne Atmosphäre. Wir waren ja diesmal nur eine recht kleine Gruppe.
Mhm. Wie viel wart ihr?
Wir waren 8 Leute, genau, und haben uns wirklich gut verstanden und sind auch jetzt noch in Kontakt. Also das war, hat Sehr Spaß schön. Gemacht.
Schöner Zusammenhang. Mhm.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen von Corinna. Es waren wirklich so unterschiedliche Menschen mit ganz anderen Hintergründen. Das war wahnsinnig spannend und es war nie langweilig. Der ganze Kurs war sehr gut strukturiert in einzelnen Modulen, die getrennt waren. Mhm. Und man hat insgesamt einen guten Überblick, denke ich, bekommen.
Und gibt's was, was ihr als das Interessanteste, Spannendste oder Schönste bezeichnen könntet in dem Kurs?
Also es war ganz viel Neues dabei und es war eigentlich jedes Modul für sich interessant. Mhm. Also was mir ganz gut gefallen hat, war die motivierende Gesprächsführung. Das ist eigentlich was, was mich auch sehr interessiert.
Und da können wir ja später nochmal drüber reden. Und wie ist es bei dir, Ursula?
Ja, für mich war eigentlich das Spannendste, wie ich vorher schon sagte, die Teilnehmer. Es sind also tolle Gespräche gewesen. Man kommt sehr dicht an den anderen ran, weil man ja das gleiche Ziel hat. Mhm. Es ist ganz anders, als wenn man jemand auf einer Party redet und Smalltalk. Es waren sehr gute Gespräche und das fand ich wirklich gut und toll.
Ja, dann geben wir doch jetzt mal unseren Zuhörern einen Einblick und stellen die verschiedenen Module vor. Im ersten geht es um die Theorie zur Suchterkrankung, also darum, wie sich möglicherweise eine Sucht entwickelt.
Hallo Frau Kaufmann, Sie sind die psychologische Psychotherapeutin im Teil 19 und machen in der Ausbildung das Programm Theorie der Suchterkrankung. Das ist ja ein ganz großes Paket. Können Sie einen kleinen Abriss davon uns hier schon mal geben?
Ja, mache ich gerne. Also der ehrenamtlichen Ausbildungskurs, da ist es ziemlich am Anfang eigentlich der Einstieg, damit sich die zukünftigen Ehrenamtlichen so mehr auf die Suchterkrankten einstellen können. Also es ist ja, wenn man das so nicht so kennt direkt selber, schon merkwürdig, dass jemand sich so destruktiv oft gegen sich selber und gegenüber anderen verhält und oft fürchterliche negative Konsequenzen in Kauf nimmt und nicht mit seinem Konsum aufhört. Also das ist oft schwer verständlich, also dass jemand vielleicht sogar gewalttätig wird oder Schulden hat oder die Beziehung gefährdet, die Kinder vernachlässigt, alles für das Suchtmittel.
Und wie ist die Theorie dahinter? Muss es einen Auslöser geben? Muss es ein traumatisches Erlebnis geben, um in eine Sucht zu geraten?
Also Theorien gibt's vielfältige. Also wo man sich einstweilen sehr sicher ist, ist, dass eigentlich jeder Suchterkranke eine recht frühe Bindungsstörung hat. Das heißt, in den ersten Lebensjahren die wichtigen Bezugspersonen oder die wichtige Bezugsperson nicht so für denjenigen da ist, dass er gut seine inneren Spannungen zu regulieren gelernt hat. Also ein Säugling erlebt heftigste Gefühle, schreit und weiß nicht so recht, was mit ihm ist und hat auch noch kein Zeitgefühl, wann das wieder endet. Und braucht eine erwachsene Bezugsperson, die ihn da reguliert und auch irgendwie vielleicht auch mit Versuch und Irrtum rauskriegt, ah, das ist Hunger, ah, das ist Bauchweh, das sind die Zähne und so weiter.
Kann man sagen, dass es bei jedem Suchtmittel dann eigentlich die gleiche Ursache ist, ob das Spielsucht oder Alkohol oder Drogen sind?
Ist schon ein bisschen unterschiedlich. Also das mit der Bindungsstörung, das ist eigentlich immer so und dann gibt es schon verschiedene Ursachen. Also es kann für jemand sein, dass er aufgrund was auch immer ein ganz niedriges Selbstwertgefühl hat. Jemand anders hat vielleicht so in sich selber eine ganz strenge, strafende Instanz, die ihn sehr bewertet und wo er diesen Druck loswerden will. Ein Dritter hat vielleicht ein sehr, sehr verwahrlostes Elternhaus erlebt und nimmt das Suchtmittel wirklich, um sich selber kaputt zu machen. Von dem her sind schon je nach Suchtmittel, auch ob jemand harte Drogen konsumiert oder einen sehr harten Konsum hat oder zu Hause gepflegt Wein trinkt, eine unterschiedliche Geschichte.
Gibt es auch eine genetische Komponente?
Da streiten sich die Fachleute, ob es das gibt oder nicht. Einstweilen weiß man aber auch das Verhalten die Gene beeinflusst. Also dass dieses ob nun Verhalten oder Gene so ein bisschen diese Henne-Ei-Diskussion gar nicht mehr so aktuell ist. Was man weiß, ist, dass Kinder von suchtkranken Eltern ein deutlich höheres Risiko haben, suchtkrank zu werden. Entweder, weil sie es am Modell lernen, also schon gesehen haben, die Eltern, Mutter oder Vater schmeißen sich eine Pille ein, wenn es ihnen schlecht geht, oder trinken, um gut drauf zu sein. Das ist die eine Erklärung. Das andere ist, dass vielleicht auch eine genetische Veranlagung da ist. Genetisch ist sicher, dass die einzelnen Menschen Alkohol zum Beispiel mehr oder weniger gut vertragen.
Kann man das auch als charakterliche Schwäche sehen?
Schwäche klingt jetzt so negativ. Also es gibt Menschen, die ihre Impulse besser und schlechter steuern können mit Vor- und Nachteilen. Das gibt schon.
Vielen Dank, Frau Kaufmann.
Eben haben wir von Frau Kaufmann gehört, wie es zu einer Suchterkrankung kommen kann. Mich würde interessieren, wie es kommt, dass ihr euch für die Mitarbeit bei der Suchthotline entschieden habt. Wie war das bei dir, Ursula?
Also ich gehe dieses Jahr in Rente und für mich ist schon seit langer Zeit klar gewesen, dass ich ehrenamtlich dann tätig sein möchte. Ich war dann auf der Messe im Gasteig, auf der ehrenamtlichen Messe, habe mir verschiedene Institutionen angeguckt und eigentlich sind mir zwei ins Auge gesprungen. Das war einmal die Suchthotline und die Nestwärme, für die ich vielleicht auch ein bisschen Reklame machen kann. Und ich bin dann bei der Suchthotline eingestiegen, weil ich dann gemerkt habe, dass ich hier eine qualifizierte Ausbildung bekomme. Mhm. Das ist mir sehr wichtig. Ich wollte ja nicht einfach so auf die Menschheit losgelassen werden. Ja. Und fühle mich jetzt sehr wohl mit dieser Entscheidung.
Ja, super. Und Corinna, wie war das bei dir?
Also bei mir ist beruflich momentan auch ein bisschen was im Umbruch. Mhm. Und ich werde auf Teilzeit arbeiten in Zukunft, also möchte ich gern. Mhm. Und habe deshalb auch schon sehr lange nach, oder ja, seit einem Jahr vielleicht, nach einer ehrenamtlichen Arbeit gesucht. War bei Tatendrang im Lehl, die hatten mir ein bisschen was empfohlen. Und bin dann aber über einen Kollegen hier auf die Suchthotline gekommen, der das schon seit 20 Jahren macht. Und ja, habe es mir dann einfach mal angeguckt und war zum Gespräch bei der Frau Schielein und habe gemerkt, dass das ganz gut passt.
Okay, super. Gab es irgendwas, was ihr euch anders vorgestellt habt, was das Thema Sucht angeht? Irgendwelche Vorurteile, die ihr vielleicht hattet, die widerlegt wurden?
Eigentlich mehr im Beratungsbereich, dass es eben keine Ratschläge gibt. Mhm. Das ist für mich ganz neu gewesen und wichtig, dass man mehr Partner ist.
Ah ja, interessant. Und für dich, Corinna? Ja,
also für mich war schon überraschend auch die Statistiken Alkohol und Nikotin, was das für Schäden verursacht, wie viele Leute da wirklich auch dran sterben im Vergleich zu den illegalen Drogen, die ja immer so ein bisschen hochgepusht werden. Also das war schon überraschend.
Da hast du auch ein schönes Stichwort gegeben, Alkohol, illegale Drogen. Meistens geht es ja bei Sucht um den Konsum von illegalen oder legalen Drogen und wie genau diese eingeteilt werden und was es noch Wissenswertes über diese Sachen zu erzählen gibt, hören wir nun von Herrn Riedeln und Herrn Teich.
Hallo Herr Riedl, Sie sind hauptamtlicher Mitarbeiter am Beratungszentrum Tal 19 am Harras und in der ehrenamtlichen Ausbildung erzählen Sie viel über Alkohol- und Medikamentensucht. Worin unterscheiden Sie sich grundsätzlich?
Ja, also vielleicht erstmal die Gemeinsamkeiten. Alkohol und Medikamente sind schon die zwei Hauptsubstanzen, die bei uns im Kulturkreis und auch in unserer Bevölkerung in Deutschland die beiden Spitzenplätze belegen. Man geht ja in Deutschland davon aus, dass bei Alkohol ungefähr 9,5 Millionen in einem riskanten Konsumbereich sind und circa 1,3 bis 1,5 abhängig sind. Bei Medikamenten möchte man vielleicht erstmal nicht glauben, dass die an zweiter Stelle sind. Das ist schon circa, Schätzungen gehen aus von 1,3 Millionen Personen einfach medikamentenabhängig sind. Der Unterschied ist eigentlich der, dass wenn man über Süchte spricht, natürlich der Alkohol schon präsent ist, aber Medikamente ist im Alltagsbewusstsein eher die stille Sucht, weil das wird ja oft auch verschrieben und die Menschen haben ja konkrete Beschwerden und auch unser ganzes Arzneimittelsystem natürlich. Manche Leute haben das ist ja auch notwendig erstmal, aber das verselbstständigt sich dann. Also es ist schon so die stille Sucht auch, weil die Anzahl der Medikamentenabhängigen, die in Therapie gehen, im Vergleich zu den Alkoholabhängigen wesentlich geringer sind.
Kann man denn Parallelen sehen in der Therapie?
Also von der Wirkung natürlich haben Alkohol und Medikamente schon sehr viel Gemeinsamkeiten. Der Alkohol, würde ich so mal sagen, ist ja auch das ein, wer dem Alkohol jetzt positiv gegenüberstellt, ist auch, hat sehr schnell eine beruhigende Wirkung. Bei Medikamenten haben sie ja das auch, dass in der Regel, sagen wir, die meisten, die abhängig machen und auch abhängig gebraucht werden, ja auch die Beruhigungsmittel sind und die Schlafmittel. Das heißt, sie haben auch eine beruhigende Wirkung. Also da gibt es schon Gemeinsamkeiten. Und in der Wirkungsweise, sagen wir mal, gibt es auch sehr viel Ähnlichkeiten. Es gibt kaum jetzt ein Medikament, das genommen wird, um jetzt eine aufputschende Wirkung zu haben.
Und das Klientel, wie unterscheidet sich das?
Ich habe jetzt da keine genauen Zahlen, aber was schon ganz klar ist, dass bei den Alkoholikern die Männer eindeutig in der Mehrheit sind und bei den Frauen die Medikamentenabhängigkeit eindeutig an erster Stelle steht. Also von daher kann man schon von einer geschlechtsspezifischen Verteilung reden.
Ich kann mir nur vorstellen, dass man mit Medikamenten eigentlich auch ganz gut durchs Leben gehen kann ohne Therapie. Bei Alkohol landet man dann vielleicht doch irgendwann ganz weit unten.
Ja, vielleicht schon etwas länger, wobei die Abhängigkeit ja auch besteht. Und wenn man dann anschaut, gerade wenn Menschen älter werden und sie haben sich an Beruhigungsmittel gewöhnt, also an Benzodiazepine, sind davon abhängig, sind benommen, klar. Also dann sind die Schäden auch so, weil sie ein erhöhtes Sturzrisiko haben, auch vom Antrieb her. Vielleicht ist es nicht immer, sage ich mal, mit den körperlichen Auswirkungen gibt es da Unterschiede, aber im Endergebnis sind beides natürlich eine Abhängigkeit mit den entsprechenden negativen Konsequenzen.
Für die es jeweils auch Hilfe gibt. Das wollen wir doch nochmal festhalten. Vielen Dank, Herr Riedl. Hallo, Herr Teich. Sie sind der Leiter des Therapie- und Beratungszentrums Tal 19 am Harras. Und im neuen Ausbildungskurs für die ehrenamtlichen Mitarbeiter am Telefon, der Suchthotline, ist Ihr Schwerpunktthema die illegalen Drogen. Jetzt gleich mal vorweg, gibt es überhaupt legale Drogen?
Ja, die legalen Drogen sind sogar die viel gravierenderen. Wenn man nämlich denkt, bei Alkohol sterben täglich ungefähr 100 Leute, während bei illegalen Drogen es nur 4 sind und bei den Zigaretten sogar 380, da sieht man schon, dass eigentlich das größte Problem die legalen Drogen sind. Wir im Ausbildungskurs haben aber trotzdem einen Schwerpunkt auch auf den illegalen Drogen, weil das bei unseren Ehrenamtlichen auch das unbekanntere Feld ist. Man kennt da zwar viel so aus der Zeitung, aber kann die Gefährlichkeit schwer abschätzen. Und da gibt es ein Drogenranking, das hat die Universität Bristol vor ein paar Jahren gemacht. Und da werden die populärsten Drogen in eine Art Hitparade gesetzt. Und wir Wir schauen uns im Ausbildungskurs genau die Drogen an, welche jetzt wirklich gravierend sind, wo man also wirklich nervös werden muss, und welches die illegalen Drogen sind, die, ich sag mal, ungefährlich sind sie alle nicht, aber die nicht ganz so gefährlich sind.
Und dann will ich ja noch genau wissen, wie sieht dieses Ranking aus? Können Sie das so aus dem Kopf sagen?
So ganz grob kann ich sagen, ganz hinten auf Platz 20 ist Cut. Das hat plötzlich wieder Bedeutung durch die Flüchtlinge gekriegt. Das ist also, das sind Blätter, die man kaut und die aus Somalia oder aus dem Jemen kommen. Dann gibt es da ganz hinten auch Poppers. Das ist eine Riechflüssigkeit, die beim Tanzen und beim Sex eingesetzt wird. Und dann kommt relativ weit hinten auf Platz 18 Ecstasy. Und das ist für die meisten sehr überraschend, weil Ecstasy doch als eine sehr gefährliche Droge eingestuft wird, auch bei den Gerichten. Aber es ist, wenn man es rein von der wissenschaftlichen Seite her sieht, relativ harmlos. Wie gesagt, nicht ungefährlich, aber relativ harmlos. Wenn man jetzt nach vorne geht, ganz oben ist Heroin auf Platz 1. Eigentlich nicht verwunderlich. Auf Platz 2 Kokain und Crack. Das sind schon Drogen, die auch sehr schnell abhängig machen, weil sie ein starkes Suchtpotenzial haben. Und im Mittelfeld ist dann so der Alkohol, wobei auch eher weiter vorne bei 5. Ja, das wäre dann wieder eine legale Droge. Naja, und so zieht sich das durch. Und wir gucken uns in dem Ausbildungskurs eben die ganzen Drogen mal an, dass man weiß, wie sie ausschauen, wie sie konsumiert werden, welche Nebenwirkungen es sind.
Sie sagen, das ist ein Ranking der WHO. Was verstehen die unter gefährlich überhaupt?
Nee, das ist nicht ein Ranking der WHO, sondern der Universität Bristol. Und die haben die Gefährlichkeit aufgrund von 3 Kriterien untersucht, nämlich das erste Kriterium, wie gefährlich ist es für meine Gesundheit? Kann ich davon bleibende Schäden haben? Kann ich davon leicht sterben? Das zweite Kriterium war, wie gefährlich ist es für meine Umgebung? Werde ich also sehr aggressiv? Und das dritte Kriterium ist, wie hoch ist das Suchtpotenzial? Das heißt, wie schnell macht so eine Droge abhängig? Weil man davon ausgehen muss, dass eine Droge, die sehr schnell abhängig macht, mehr konsumiert wird und von daher auch wieder gefährlicher wird.
Und wo stehen da jetzt diese berühmten Kräutermischungen, die unter allen möglichen Namen, Badesalz und sonst was, gerade durchs Internet und überall kursieren?
Die waren bei dieser Untersuchung noch nicht berücksichtigt. Man vermutet aber, dass, sagen wir mal, die sogenannten Kräutermischungen, dass das sehr häufig synthetische Cannabinoide sind, also von daher in Richtung Cannabis sind. Das wäre dann so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Platz 12. Und die Badesalze sind sehr oft Amphetamine, das wäre dann so auf Platz 7 ungefähr. Also das ist jetzt aber geraten, weil das eben damals bei der Studie noch nicht berücksichtigt wurde.
Auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Vielen Dank, Herr Teich.
Eben haben wir gehört, dass schon einige Überraschungen dabei waren, wie zum Beispiel das Drogenranking. Das fand ich in dem Ausbildungskurs so. Was war denn euch vorher so noch nicht bewusst?
Also für mich war auch überraschend die Herangehensweise bei der Beratung, dass man halt die Suchtkranken nicht konfrontiert mit den schlimmen Folgen, sondern mehr versucht, also Pro und Contra herauszuarbeiten und Veränderungen anzustoßen, dass der Betreffende halt selber anfängt nachzudenken über mögliche Perspektiven, Alternativen. Das war neu für mich.
Okay, also gar nicht die Inhalte, sondern eher das, was ihr dann macht. Ne?
Genau, ja.
Und bei dir, Ursula?
Also ich fand es ganz spannend, dass wir eigentlich das Reden gelernt haben, dass da der Hauptaugenmerk drauf gelegt wurde, auf diese motivierende Gesprächsführung. Natürlich haben wir auch über die Drogen erfahren, aber da muss man auch ganz sehr viel lesen zu Hause, was man ja auch gut kann. Aber einfach, wie man mit einem Partner dann am Telefon spricht, dass man das einfach auch üben muss und dass es gar nicht so einfach ist, aber dass man dann eine Sicherheit bekommt, dann je öfter man das macht.
Und gleich hören wir noch, was Frau Weil über die Verhaltenssüchte zu sagen hat, aber vorher schon mal, gibt es ein Modul, was euch besonders gut gefallen hat?
Also das über die motivierende Gesprächsführung praktisch.
Einfach die Atmosphäre, schon wenn man reinkam, also das allererste Mal, es war eine wunderschöne Musik, man hat sich gleich willkommen geheißen gefühlt und ja, diese Atmosphäre war eigentlich die ganze Zeit dann da gewesen, das fand ich sehr schön.
Gut, wie sich Verhaltenssüchte von Stoffgebundenen unterscheiden und einiges mehr zu dem Thema erfahren wir jetzt.
Hallo Frau Weil, Sie sind psychologische Psychotherapeutin im Beratungszentrum Tal 19 am Harras und in dem neuen Ausbildungskurs für die Ehrenamtlichen informieren Sie die Leute, die jetzt am Telefon arbeiten werden, über Verhaltenssüchte. Was muss man sich darunter vorstellen?
Also wir unterscheiden ja prinzipiell einerseits stoffgebundene Süchte. Das sind Süchte, die an ein Suchtmittel gebunden sind, sprich Alkohol, Medikamente, Drogen. Das heißt, ich nehme eine bestimmte Substanz zu mir, die dann zu Veränderungen führt. Und darüber hinaus entscheiden wir eben andererseits Verhaltenssüchte, bei denen es so ist, dass eine Verhaltensweise suchtartig ausgeübt wird.
Das sind konkret?
Das sind konkret Dinge wie Kaufsucht. Also ich kann mein Kaufverhalten nicht kontrollieren. Das ist sowas wie Glücksspielsucht. Also ich komme nicht mehr vom Automaten weg. Ein zwanghaftes Spielen mit der Zielsetzung, Geld zu gewinnen. Wir kennen sowas wie Mediensucht, was ja jetzt auch immer bedeutsamer wird. Das ist der Konsum von Medien. Also meistens das Zocken am Computer, das Spielen am Computer oder auch eine exzessive Smartphone-Nutzung, dann kennen wir Dinge wie Sex- oder Pornografie-Sucht, wo eben sexuelle Inhalte zwanghaft konsumiert werden und natürlich Dinge wie Arbeitssucht, Sportsucht, die wir jetzt nicht unbedingt auch hier behandeln, aber sind natürlich Verhaltensweisen, die auch suchtartig ausgeübt werden können.
Unterscheidet sich die Therapie denn grundsätzlich, ob ich jetzt eine stoffgebundene Sucht habe oder eine Verhaltenssucht?
Ja, es gibt ein ganz großes Unterscheidungsmerkmal. Bei den stoffgebundenen Süchten ist es ja so, dass es ein sogenanntes Abstinenzgebot gibt. Das heißt, ich lerne in der Therapie, wie ich mein Leben ohne dieses Mittel gestalten kann. Also wie ich ein Leben ohne Alkohol, Medikamente oder Drogen gestalten kann. Wobei bei den Medikamenten natürlich solche gemeint sind, die auch Abhängigkeiten erzeugen. Bei den Verhaltenssüchten geht das nicht, weil ein Leben ohne Kaufen, ohne PC, ohne Medien, ja, einfach nicht möglich ist. Das heißt, da geht es letztendlich darum, einen kontrollierten Konsum und ein kontrolliertes Verhalten zu erreichen, was häufig sehr, sehr viel schwerer ist, als eine Abstinenz zu erreichen und aufrechtzuerhalten.
Und wie unterscheidet sich zwanghaftes Verhalten von süchtigem Verhalten? Also denke eben jetzt so an Waschzwang oder und Putzzwang und sowas, ist das auch schon eine Sucht?
Es gibt Überschneidungen zwischen zwanghaften Verhaltensweisen wie Putzen, Waschen und so weiter und sogenannten Suchterkrankungen. Rein diagnostisch ist es so, dass wir beides unterscheiden, dass die Waschzwänge, Putzzwänge nochmal eine andere Dynamik haben, nochmal eine andere Psychodynamik haben als die Verhaltenssüchte. Aber es gibt sicher auch Überschneidungen zwischen beidem.
Und kommt man da mit Verhaltenstherapie weiter oder muss man doch ziemlich tief auch graben, was die Ursache eigentlich war?
Ich glaube, das ist prinzipiell nie ein Entweder-Oder, sondern immer ein Sowohl-als-auch. Also natürlich geht's in der Therapie drum, einerseits auf Symptomebene zu gucken, wie häufig wird ein Verhalten ausgeübt. Eben bei den Verhaltenssüchten, wie kann ich da eine bessere Kontrolle erlangen? Kann ich das zeitlich einschränken? Kann ich die Verhaltensweisen nochmal unterscheiden, welche ich noch ausüben will, welche ich vielleicht auch unterlassen möchte in Zukunft. Also bei der Mediensucht zum Beispiel würde man mit Leuten erarbeiten, dass sie das Zocken aufgeben, aber durchaus andere PC-Anwendungen noch nutzen können. Also die Therapie findet einerseits auf der Symptomebene statt, wo es zum Beispiel auch darum geht, was kann ich tun, wenn ich Verlangen nach dieser Verhaltensweise bekomme? Wie kann ich alternative Verhaltensalternativen aufbauen und so weiter? Und es geht natürlich auch immer darum zu gucken, was steckt eigentlich hinter dieser Sucht. Also was liegt dem zugrunde? Welche Gefühle, welche Emotionen versuche ich durch das Suchtverhalten zu regulieren? Und das sind dann eben Themen, die weiter in die Tiefe führen, aber sicher genauso wichtig, wenn nicht sogar bedeutsamer sind.
Ja, vielen Dank, Frau Weil.
Corinna und Ursula, wir haben ja eben viel über diese Module gehört, die ihr da in dem Ausbildungskurs quasi durchlaufen habt. Und das war ja alle halt theoretisches Wissen. Aber am Telefon werdet ihr mit echten Menschen und ihren sehr realen Problemen konfrontiert. Wie wurdet ihr denn darauf vorbereitet? Und was ist das Wichtigste?
Also sehr nützlich waren die Rollenspiele, die wir oft gemacht haben. Wir haben so Fallbeispiele bekommen oder aus den Hospitationen dann Fälle erzählt. Und das war eigentlich super, weil man wirklich das, weil man es einfach anwenden konnte, die theoretischen Grundlagen und dadurch auch nochmal vertieft hat. Und das war das, ja, sehr effektiv.
Ja, wir haben in den Rollenspielen ja immer gewechselt auch. Also das ist auch mal ganz gut, das dann aus der Perspektive des Anrufenden zu erleben. Haben im Laufe des Kurses gemerkt, dass es viel realitätsnäher ist, wenn man Rücken an Rücken sitzt, dass man sich nicht sieht, weil einfach dann die Telefonsituation viel besser wiedergespiegelt wird. Und ja, ich denke, wir haben da alle gute Erfahrungen gemacht.
Ja, Corinna, du hast ja schon angesprochen, Hospitationen, das heißt, dass ihr euch ein paar Stunden mal bei einem Mitarbeiter quasi dazugesetzt habt, wenn er am Telefon war. Was waren denn da so eure Erlebnisse im Vergleich eben mit der Theorie auch?
Man hat gespürt, dass das alles sehr unaufgeregt vonstatten geht. Man braucht also keine Angst davor zu haben. Es waren eigentlich alle immer sehr freundlich, aufmerksam. Das hat sich durchgezogen, wobei natürlich jeder seine eigenen Schattierungen hat. Und am Ende war es dann aber auch bei allen immer gleich. Es konnte jeder loslassen und hat da nicht irgendwie eine negative Stimmung mitgenommen dann für sich.
Okay.
Das,
also ich fand es ganz interessant, die unterschiedlichen Menschen zu erleben mit ihren eigenen Stilen und Herangehensweisen. Also das war auch sehr beruhigend, dass man da auch so seine eigene Art finden kann.
Genau, dass man nicht strikt nach Textbuch vorgehen muss.
Ja, so genau.
Ja, der Grund, warum sich Menschen an die Hotline wenden, ist ja fast immer der, dass sie sich helfen lassen wollen. Welche Möglichkeiten es da gibt, das hat Birgit von Malzahn von Frau Czerny erfahren.
Hallo Frau Czerny, Sie arbeiten als Sozialpädagogin in der Beratungsstelle Tal 19 am Harras und da wird ja jetzt ein neuer Kurs für die Ehrenamtlichen am Telefon ausgebildet und Ihr Thema, was Sie denen beibringen, sind Hilfsmöglichkeiten. Weiß ich jetzt gar nicht, was erwartet die Teilnehmer da?
Ja, nicht nur Ihnen geht es so, auch anfragende Klientinnen und Klienten, die in die Beratung kommen, stellen sich oftmals die Frage, ja, jetzt bin ich in der Suchtberatung, es gäbe der Hilfen gar viele, was könnte es denn sein? Ähnlich bei den Ehrenamtlichen, sie sollen am Telefon Anfragende beraten, Angehörige beraten und brauchen durchaus einen Überblick, eine Grundstruktur, was gäbe es denn in etwa, um dann wieder gut weiterzuschauen beziehungsweise auch zu recherchieren, wo gibt es denn welches Angebot, neben der Tatsache, dass man in die Beratungsstelle gehen kann.
Hilfsmöglichkeiten, ist das eine Art der Weiterverweisung? Es gibt da auch noch die Caritas und das Blaue Kreuz und die anonymen Alkoholiker, ist es so? Oder auch, was Sie am Telefon schon helfen können, ist das gemeint?
Also in diesem Arbeitsmodul geht es eher darum, den Ehrenamtlichen einen Überblick zu verschaffen, was wir hier tun. Sowohl dies, also was unser Kerngeschäft in der Suchtberatungsstelle ist, als auch was es allgemein für Möglichkeiten gibt, für Klientinnen und Klienten Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt da natürlich Überschneidungspunkte. Es gibt Teile, die wir selber im Hause anbieten, Stichwort ambulante Therapie, Nachsorgemöglichkeit. Es gibt aber auch Hilfsmöglichkeiten wie therapeutische Wohngruppen, Soziotherapie, das machen wir nicht. Da sollte jedoch der ein oder andere schon etwas drüber wissen oder das mal gehört haben, falls vielleicht auf der anderen Seite jemand anfragt oder über seine Erfahrungen berichtet und der Ehrenamtliche am Telefon nie zuvor gehört hat, dass es das gibt. Das macht ja auch keinen Sinn.
Stellen Sie, Frau Czerny, jetzt so in einem Abend vor oder werden auch solche Einrichtungen besucht?
Einrichtungen besucht werden durchaus, natürlich nicht an diesem Abend. Der Abend ist vielmehr ein Input über ganz grobe Kategorisierungen, einen Überblick zu verschaffen, was es denn so gibt, von hoch- bis niedrigschwelligen Angeboten, von der Selbsthilfe über ganz intensive therapeutische Angebote. Besuche, Einblicke, das wird nach Beendigung des ehrenamtlichen Kurses beziehungsweise auch schon im Laufe dessen immer wieder bei uns stattfinden, sprich sich. Einmal im Monat in der Regel, außer Winter- und Sommerpause, besuchen wir eine Einrichtung. Das kann eine Entgiftung sein, das kann auch eine andere Beratung sein, etc. Oder es kommt jemand und referiert, stellt sich und die Einrichtung vor. Das bieten wir regelmäßig an für die Ehrenamtlichen.
Am Telefon der Suchthotline rufen ja alle Menschen mit einem Suchtproblem an, beziehungsweise auch deren Angehörige. Ist es denn zu verallgemeinern, die Hilfsangebote, je nachdem, welche Art der Sucht, ob das jetzt stoffgebunden oder Verhaltenssüchte sind? So klingt es, als ob das ein unerschöpfliches Feld wäre, aber oder ist das, kann man das vergleichen oder ja, komprimieren?
Also man kann einen Teil komprimieren und darüber hinaus gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es ist im Endeffekt ein unerschöpflicher Pool an Variationen innerhalb der Möglichkeiten. Ich versuche es mal ganz grob zu fassen. Wir haben auch ein Informationsblatt, wo wir das ähnlich aufteilen. Es gibt die ganz große Möglichkeit der Klinikbehandlung, der sogenannten Entwöhnungsbehandlung, der in der Regel noch eine Entgiftungsbehandlung vorausgeht, das sogenannte stationäre Setting. Da gibt es Varianten innerhalb der Spannbreite stoffgebunden, verhaltensgebunden, natürlich Spezialisierungen der Kliniken und aber auch innerhalb der Dauer. Es gibt Kurzzeittherapie, es gibt Langzeitformen und eine dritte Variante innerhalb der Substanzgruppen. Alkoholabhängigkeitsentwöhnung ist in der Regel kürzer gefasst als der illegale Bereich. Soweit zu Kategorie 1. Die zweite Variante wäre die ambulante Therapie, die wir auch vornehmen. Das ist im Endeffekt für die Klienten insofern eine Herausforderung, dass sie ja im Alltagsgeschehen ihrer Struktur nachgehen müssen, sprich arbeiten, alles stemmen, organisieren und dann eben regelmäßig immer wieder zu uns in dem Falle oder zu anderen Beratungen kommen, um die ambulante Therapie zu vollziehen, sowohl im Einzelgespräch als auch in der Gruppentherapie. Eine Mischform würde jetzt die Tagesklinik darstellen. Über die Dauer der Behandlung ist man im Krankenstatus, weil man in der Zeit in der Hälfte des Tages beschäftigt, strukturiert ist innerhalb der Klinik und dann aber wieder nach Hause geht und so, ja, im Endeffekt Alltagsbewältigung vollzieht, sich übt und erprobt. Dann gäbe es noch den großen Klotz, das große Standbein der Selbsthilfe. Selbsthilfegruppen sind nicht zu unterschätzen. Das ist natürlich etwas, was in der Regel nicht therapeutisch geleitet ist, aber von großer Relevanz, weil es auch über eine Therapiezeit hinaus, sogar bis zu lebenslang, die Möglichkeit umfasst, Hilfe zur Selbsthilfe im sprichwörtlichen Sinne sich zu holen und unterstützend wirkt. Es gibt auch strukturierte Programme, kontrolliertes Trinken, Realize It, Quit the Shit, was den Cannabis-Bezug anbelangt. Da gibt es auch Angebote innerhalb unseres Hauses und auch da wieder enorme Möglichkeiten und Settings.
Also die Quintessenz von dem, was Sie sagen, es gibt ein vielfältiges, reichhaltiges Angebot für alle, die ein Suchtproblem haben. Man muss es nur wahrnehmen. Vielen Dank, Frau Czerny.
Euer Ausbildungskurs bei der Suchthotline ist ja erst vor kurzem zu Ende gegangen. Wie fühlt ihr euch so vor dem ersten Gespräch?
Ja, also ich bin gespannt, weil man weiß ja nie, was einen erwartet. Ja, ein bisschen aufgeregt hat. Und ja, ich hoffe, dass ich mich nicht zu sehr unter Druck setze und dass es ja dann einfach läuft.
Genau, immer ganz entspannt bleiben.
Ja, und einfach neugierig darauf sein, was passiert und aufmerksam.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute bei uns im Studio wart und viel Erfolg und besonders auch Spaß bei eurer Arbeit bei der Suchthotline.